Wir sind die, denen sich der Tod auf den Tisch legt. Diese bemerkenswerte Spruchweisheit hatte der Mann geprägt, den jeder im Institut für gerichtliche Medizin liebevoll Menkenke nannte. Seinem Vorgesetzten, dem geheimen Medizinalrat Konrad Meyer zu Köcker, hatte das Bonmot so gut gefallen, dass er es in geschwungener Schrift auf feines Papier pinseln, rahmen und im Autopsiesaal des Leichen- und Sektionshauses an die Wand hängen ließ. So oft Perdita in der Frühe mit Blecheimer und Wischlappen hier hereinspazierte, um die Obduktionstische nach Benutzung gründlich abzuseifen, blieb ihr nichts anderes übrig, als den ihr seit Jahr und Tag bekannten Sinnspruch von Neuem zu lesen. Menkenke, der im bürgerlichen Leben den Namen Ludwig Adalbert Menke trug, liebte kaum etwas so sehr wie das Ersinnen von Spruchweisheiten. Sobald er eine neue aus dem Ärmel geschüttelt hatte, unternahm er jegliche Anstrengung, um dem Medizinalrat über den Weg zu laufen und seine Kreation beiläufig fallen zu lassen. Wobei er natürlich darauf hoffte, diese werde ebenfalls in gerahmter Form den Weg an die Wand des Allerheiligsten finden. Meyer zu Köcke aber war wählerisch. »Knapp daneben ist auch vorbei, Menkenke«, pflegte er zu sagen und weigerte sich standhaft, dem auf den Tisch gelegten Tod eine weitere Weisheit von Ludwig Menke hinzuzufügen. Falls dieser also darauf spekuliert hatte, durch das Verfassen von Wandsprüchen Ruhm und Vermögen zu erlangen und sich zur Ruhe setzen zu können, so hatte er sich getäuscht und war gezwungen, sein beschwerliches Tagwerk fortzusetzen. Allzu beschwerlich fand er es gar nicht, vermutete Perdita. Auch wenn er einen Gutteil der anfallenden Tätigkeiten mit Ächzen und Seufzen begleitete, war sie sich recht sicher, dass er seine Arbeit im Grunde herzlich liebte. Ursprünglich, genauer gesagt vor 24 Jahren, war er als Hausmeister des Instituts eingestellt worden. Damals war das Gebäude in der Hannoverschen Straße brandneu gewesen und hatte lediglich zwei Stockwerke umfasst, in denen die frisch gegründete Institution sich ausbreiten durfte. Offiziell bekleidete er diese Funktion noch immer, auch wenn er inzwischen so viele unterschiedliche Aufgaben verrichtete, dass Meyer zu Köcker und die übrigen Rechtsmediziner ihn ihr Faktotum nannten. Er bewohnte auch noch immer die damals eigens im Vorbau eingerichtete Hausmeisterwohnung und war damit der Einzige, der mit den Toten des Instituts unter einem Dach lebte. Nein, nicht ganz der Einzige. 3 Jahre nach Eröffnung des Instituts war ein schreiendes neugeborenes Bündel in die Hausmeisterwohnung eingezogen und auf den Namen Perdita getauft worden. Ludwig Menke war der Vater jenes Bündels, das sich inzwischen zu einer jungen Dame von 21 Jahren ausgewachsen hatte. Wobei es so einige gab, die der Bezeichnung Dame in Perditas Fall widersprochen hätten. Hätten die beiden Menkes im Zoologischen Garten gehaust und hätte Perdita von klein auf Begeisterung für dessen tierische Bewohner gezeigt, um später den Wunsch zu äußern, einen entsprechenden Beruf zu ergreifen, so hätte es vermutlich geheißen, sie hat sich eben schon als Kind in alles, was da kreucht und fleucht, verliebt. Warum sollte man sich diese Leidenschaft also nicht verfolgen lassen? Dasselbe hätte sich ja auch gegolten, wenn sie in einem Modesalon, einer Konditorei oder einer Kunstgalerie aufgewachsen wäre und sich in Kleider, Torten oder Gemälde verliebt hätte. Aber in Tote? Welcher Mensch, welche junge Frau von gesundem Verstand verliebte sich denn in Tote? Und welcher Vater, der sich ebenfalls eines gesunden Verstandes rühmte, hätte sich bereit erklärt, seine geliebte, einzige Tochter in einer solchen Leidenschaft zu unterstützen? Perdita hätte versuchen können zu erklären, was diese Leidenschaft in ihr entfachte, doch vermutlich wäre sie damit gescheitert. Sie war beredt. Sie hatte, solange sie denken konnte, die Erwachsenen um sich herum dazu herausgefordert, mit ihr über alles und jedes zu sprechen und vertrat den Standpunkt, dass selbst unfassliche Dinge handhabbar wurden, sobald man sich bemühte, sie zu erklären. Dass es davon Ausnahmen gab, konnte sie jedoch nicht abstreiten. Was sie zum Tod zog, zu dem gewaltsamen, grausamen, zur Unzeit eingetroffenen Tod, der sich im Gerichtsmedizinischen Institut splitternackt und jeglicher Würde beraubt auf einen kalten Metalltisch legen musste, hätte sie nicht zu erklären vermocht. Und vor allem hätte sie es nicht gewollt. Den Versuch, ihren Vater zu überzeugen, würde sie dennoch wagen. Noch heute. Sie musste es einfach schaffen. Gerichtsmedizinerin wollte sie werden. Es gab nichts auf der Welt, das sie so sehr wollte.
Sie hörten »Die an den Tod nicht glauben«, ein Fall für die Totenleserin, von Cleo Sternberg. Gelesen von Heike Warmuth. Ein Hörbuch des Argon Verlags.